Als nächstes Kapitel wollen wir uns beschäftigen mit etwas, das zu tun hat mit den Grundlagen für die Makroökonomie. Grundlagen in der Art und Weise, dass wir verstehen, wo denn die Unterschiede herkommen, die die einzelnen Theorien sehen, darin, wie denn die Welt im Innersten zusammenhält, wenn ich da mal bei Faust zitieren darf. Und das wollen wir hier sehen. Wir werden also kennenlernen, erstmal, wie sind diese Modelle aufgebaut, was haben wir da alles an Vereinfachungen. Dann werden wir die beiden Doktrinen kennenlernen, einmal die Marktoptimisten, dann die Marktpessimisten. Wir werden uns im Überblick mal die ganzen Theorien anschauen. Das ist das, was in diesem Kapitel Pflichtprogramm ist. Ganz hinten habe ich einen Teil, der nicht Klausurstoff ist. Da geht es um die Externalitäten, das, was ich euch vorher erzählt habe. Also, jetzt wollen wir eigentlich anfangen zu verstehen, warum es in der Wirtschaftspolitik immer Krawall gibt darüber, was denn nun die richtigen Maßnahmen seien, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, um sie wieder zu beleben, wenn es irgendwie eng geworden ist und so weiter und so fort. Diese Maßnahmen, die hier ergriffen werden, unterscheiden sich je nachdem, wer gerade favorisiert wird als theoretisches Fundament, wobei wir bei der Geschichte eine gewisse Einschränkung haben. Auch da muss ich wieder fragen, was habt ihr da schon gemacht oder auch nicht gemacht? Habt ihr mal was gehört über soziale Marktwirtschaft versus staatsgelenkte Marktwirtschaft und sowas? Nele sagt ja, ansatzweise. Habt ihr da auch was gehört über Kommunismus und Sozialismus? Auch das? Gut, dann brauche ich das nicht machen. Ich werde mich also konzentrieren auf die Unterschiede zwischen Theorien, die innerhalb des kapitalistischen Lagers bestehen. Ja, es gibt ja immer wieder so Kritik am Markt und an der Qualität des Funktionierens von Märkten. Und diese Kritik, die ist unterschiedlich fundamental. Die ist halt beim Kommunismus sehr fundamental, weil er sagt, diese Schaffung von Märkten, sagt Marx, die führt zur Ausbeutung der einen Menschen durch die anderen Menschen. Und deswegen also, Julia, schaltet ruhig deine Kamera aus, bevor du da ständig Signal verlierst. Probier's mal ohne Kamera, ob es da besser klappt. Fundamentalkritik ist also, Märkte funktionieren nicht, führen zur Ausbeutung und so weiter. Deswegen ist also hier mal diese kommunistische Rubrik. Und dann gibt es aber auch noch im kapitalistischen Bereich, die also nicht die Existenz von Märkten in Frage stellen, die nicht das Privateigentum von Unternehmen in Frage stellen. Auch in diesem Bereich gibt es eine gewisse Skepsis, wie gut Märkte funktionieren. Und ob insbesondere bestimmte Märkte besonders gut funktionieren. Und wenn ihr euch zurückerinnert an das letzte Kapitel, da hatte ich ja gerade zum Schluss nochmal diese komischen Kreislaufschemata angeschaut. Und da gab es ja dieses eine Kreislaufschema, bei dem das Faktoreinkommen dann aufgeteilt worden ist von den privaten Haushalten in Konsum und Sparen. Sonja lächelt ganz versonnen zwischendrin. Diese Aufteilung, habe ich gesagt, da muss man aufpassen, Konsum ist gut, ja, weil das sowieso dann zu einer Nachfrage bei den Unternehmen führt. Beim Sparen muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn es zur Nachfrage bei den Unternehmen wird, dadurch, dass jemand das als Kredit haben will, ist alles gut. Wenn nicht, dann wird es problematisch. Und die große Diskussion ist jetzt, darüber, an dieser Schaltstelle, wo sich entscheidet, ob diese Ersparnis der Haushalte zu einer Kreditnachfrage führt. An dieser Schaltstelle, da ist die Frage, wie gut funktioniert der Markt, der an der Stelle ist. Und dieser Markt ist der Kapitalmarkt. Das ist also der Markt, der von zentraler Wichtigkeit ist für die Frage, ist man einerseits Optimist und sagt, das regelt der, oder andererseits Pessimist, wo man sagt, na, der hat da Schwierigkeiten, da muss man anderweitig zu Potte kommen und dem, was dann geeignete wirtschaftspolitische Maßnahmen sind, wenn man der einen oder der anderen Lehre anhängt. Also der Kapitalmarkt, das ist eigentlich der zentrale Markt. Kannst vielleicht einmal versuchen, füg mal eine Folie ein, die ihr so mal vielleicht händisch einfach ein bisschen mitzeichnet. Aus dem vorherigen Kapitel hole ich mal schnell nochmal raus, da diese Folie. So sieht das Ausgangsbild aus. Das sollte euch ein bisschen vertraut vorkommen. Das hier nenne ich mal unter, das lasse ich nicht mehr Kapitalsammelstelle, sondern ich mache da was Neues rein und nenne das mal den Kapitalmarkt. Und dann füge ich noch etwas hinzu, nämlich das nenne ich den Gütermarkt. Auf diesem fangen wir an mit den Unternehmen. Die Unternehmen stellen her eine Menge an Ware. Sie machen ein Angebot auf diesem Gütermarkt und das Angebot, das setzen wir gleich 100%. Von diesem 100% ausgehend wird bezahlt ein Faktoreinkommen, das hat die gleiche Größe von 100%. So, und die privaten Haushalte entscheiden jetzt, wie sie diese 100%, die sie erhalten, aufteilen auf Konsumgüter und Sparen. Wir gehen jetzt einmal davon aus, dass sie für Konsumgüter eine Nachfrage haben von, die nennen wir dann C, diese Nachfrage nach Konsumgütern. Nein, ich will das nicht so haben mit diesem Ding von 90%. Ja, 90% wollen sie von ihrem gesamten Einkommen für Konsum verwenden. Das heißt, die Unternehmen haben bisher von ihrer gesamten Produktion von 100%, davon haben sie bisher 90% nachgefragt bekommen. Aber wir können da nochmal so ein Feld machen mit Nachfrage. Da haben wir jetzt mal 90% für sie. Dementsprechend würde also noch 10% der Warenmenge im Lager der Unternehmen bleiben. So, wenn die Haushalte 90% verkonsumiert haben und sie können nur konsumieren oder sparen, dann muss logischerweise beim Sparen 10% landen von ihrem gesamten Einkommen. Und die große Frage ist jetzt, wie viel Prozent werden die Unternehmen nachfragen als Investitionsgüterkredit. Wenn das, mach mal H1, Hypothese 1, ja, 10% sind, dann hätten wir hier bei Nachfrage 90% bei den privaten Haushalten plus 10% über die Unternehmen als Investitionen. Soll ich da oben auch kennzeichnen, damit ihr wisst, woher dieser I kommt. Dann wären 100% nachgefragt. Wir könnten sagen, unser Gütermarkt steht auf grün. Ja, alles ist erledigt, weil die Nachfrage entsprechend stark ist. Ist das bis hierher für euch verständlich und nachvollziehbar. Daumen runter, Daumen hoch, nicken, entrüsteten Gesichtsausdruck. Gut, ist nachvollziehbar. Dann schauen wir uns den nächsten Schritt an. Ich dupliziere nochmal diese Folie, so wie sie jetzt ist. Jetzt sagen wir mal, die privaten Haushalte wollen wieder 10% sparen, die Unternehmen wollen aber nur 5% investieren. Das sei also unsere Hypothese 2. Wenn wir da dann 5% haben als Investitionen, dann ist die Frage, ist das jetzt eine befriedigende Situation? Nein. Wir haben ein Warnsignal. Unserem Markt geht es in dieser Situation nicht gut. Ja, der Grund ist hier diese Hypothese 2, dass wir da nur 5% haben, die gespart werden. Die Frage ist, wie reagiert der Kapitalmarkt? Ja. Das ist also die große Frage, die wir hier uns stellen und die wir in irgendeiner Form beantworten müssen. Und da gibt es nun zwei Varianten. Variante 1, Kapitalmarkt sorgt automatisch für Ausgleich. KIP ist zwar auch nicht schlecht, aber KAPI wäre mir in dem Fall passender. So, was macht der also, der Kapitalmarkt? Der sagt zum Beispiel, naja, also liebe private Haushalte, für den Zinssatz, den ihr euch vorstellt, leihen wir uns nur 5%. Wenn ihr uns was nachgibt, könnte es allerdings sein, dass wir uns mehr leihen. Sagen die privaten Haushalte, ja, wenn wir euch jetzt was nachgeben sollen, dann wollen wir euch auch nicht so viel verleihen. Und dann geht es ein bisschen hin und her und dann haben wir vielleicht im Ergebnis, die privaten Haushalte sparen 8%, die Unternehmen nehmen 8% her, das ist dann nicht mehr die Hypothese, sondern das ist dann das Ergebnis. Und das, was die privaten Haushalte nicht sparen, das verkonsumieren sie mehr. In der Summe haben wir dann auf dem Gütermarkt eine Nachfrage von 92% Konsum und 8% Investition. Und wir können das Ganze wieder auf grün stellen. Es ist aufgegangen, 100% des Angebotes sind auch tatsächlich durch die Verhandlungen hier sind aufgenommen worden und haben dementsprechend hier eine Abnahme gefunden oder sind nachgefragt worden und wir haben alles in den grünen Bereich hineingekriegt. Also wenn der Kapitalmarkt so reagiert, dann können wir sagen, Kapitalmarkt wird automatisch immer geräumt. Das heißt, Angebot ist gleich Nachfrage. Das machen wir uns wieder in diesem schönen Grün, um zu signalisieren, da ist die Welt in Ordnung, davon träumt der Ökonom. Das wäre also hier diese Variante. Wohlgemerkt, der obere grüne Kasten hier, das bezieht sich auf den Kapitalmarkt. Wie mache ich das vielleicht sichtbar? Ich muss da ein bisschen mal runtergehen. Und das vielleicht so machen. Und dann kann ich das nochmal reduzieren. Und bringe es dann an den Kapitalmarkt irgendwie ran. Indem ich das runterlege vielleicht. So. Ich hoffe, so ist das sichtbar. Das wäre jetzt diese erste Variante. Der Kapitalmarkt wird immer geräumt. Alles ist wunderbar. Ist das bis hierher verständlich oder gibt es hier jetzt schon Nachfragen? Ich schaue wieder auf euch, auf Handzeichen oder grimmigen Blick oder sonst was. Noch nachvollziehbar? Gut. Jetzt schauen wir die andere Variante. Da jetzt mal unter die, die wir schon angeschaut haben. Oh, nicht sogar. Kerstin. So. Also, wie reagiert der Kapitalmarkt? Und wir sagen jetzt halt Variante 2. Er wird nicht automatisch geräumt. So, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen, dass er nicht automatisch geräumt wird? Ja, die Ausgangssituation, die Unternehmen wollen nur 5% Kredit aufnehmen, die privaten Haushalte wollen aber 10% sparen. Das heißt, der Kapitalmarkt weist hier einen Sekundärteil zu. Wie mache ich es denn? Mal hier in der Art, ein bisschen fetter. Und sagt, 5% gebe ich weiter und weitere 5%, die stelle ich mir vor, da kriegst du keine Zinsen dafür. Schreiben wir uns hin, zinslos. Was sagen die privaten Haushalte? Naja, ich will es aber trotzdem nicht verkonsumieren. Ich habe ja mein Nutzenmaximum schon erreicht hier mit diesem 90% Konsum. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt dadurch diese 5% auch noch konsumieren sollte. Ergebnis, wir haben nach wie vor 100% Angebot, aber nur 95% Nachfrage. So, und dann fragen wir uns mal, ja, also privaten Haushalte, die sagen, ich will nicht mehr konsumieren, ich habe mein Nutzenmaximum erreicht mit dem, was ich für Konsum ausgebe. Also wäre es nicht rational für die privaten Haushalte mehr zu konsumieren. Bei den Unternehmen, wie schaut es da aus? Na, die sagen, also für mich ist das jetzt auch nicht rational, dass ich mehr konsumiere, weil ich mir nicht davon verspreche, dass ich so viele Erträge erzielen werde in der Zukunft, dass sich das rechnet, mehr zu investieren. Also steige ich auch aus. Naja, aber das hieße ja, dass im Lager der Unternehmen was liegen bleibt an Ware. Und das wäre ja sicherlich keine gute Voraussetzung für das nächste Geschäftsjahr. Das würde die Unternehmen ja schwächen. Und jetzt ist die Frage, kann irgendjemand was an der Situation retten? die privaten Haushalte nicht, die Unternehmen nicht, aber es gibt ja noch einen weiteren Akteur, den man sich anschauen könnte, nämlich der Staat. Ob nicht Staat, sondern Staat. So, der könnte ja vielleicht was machen. So, und wie müssen wir uns das vorstellen? Naja, der könnte vielleicht hergehen und diesen Kredit aufnehmen als Staat. Schauen wir, dass wir dem auch irgendwie eine Farbe verpassen. Das müssen wir auch wieder nach hinten legen. Ups, Moment. So. Der könnte dieses als Kredit aufnehmen, dann würde er natürlich irgendwelche Zinsen zahlen. Das heißt, es wäre plötzlich nicht mehr ein zinsloses Darlehen. Und dieses Geld, das er da ausgibt, das könnte er hernehmen, um hier Ausgaben zu tätigen als Staat und das da reinspeisen als Staatsausgaben, die wir auch wieder ein bisschen fetter machen, damit man es überhaupt sieht. Und diese Staatsausgaben, die würden wir dann G nennen, wie Government Expenditure. Und diese Staatsausgaben, die wären dann 5% wieder. Das heißt, wir hätten hier unten eine Nachfrage, die sich zusammensetzt aus 90% Konsum, 5% Investition plus 5% aus Staatsausgaben. Und damit wäre in der Summe unser Gütermarkt wieder geräumt. Wir hätten hier wieder grünes Licht und unser Problem wäre gelöst. Das sind die beiden grundlegenden Alternativen, über die wir sprechen werden. Entweder es wird automatisch geräumt, weil der Kapitalmarkt so gestrickt ist, oder es wird nicht automatisch geräumt und der Staat wird involviert, um für diese Räumung zu sorgen. Das sind die beiden Varianten, die wir uns anschauen werden.